Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nach dem Anschlag in Solingen haben Bundeskanzler Scholz und CDU-Chef Merz ja miteinander gesprochen. Nach dem Treffen hatte Friedrich Merz nicht unbedingt positive Worte für den Kanzler übrig. Der hat gekontert, aber nachtragend ist wohl keiner der beiden. Es soll weiter miteinander gesprochen werden zum Thema Migrationspolitik. Das ist eins unserer Themen in dieser Sendung. Außerdem hören wir vom Antrittsbesuch des britischen Premierministers in Deutschland, vom Erntebericht 2024 und wir blicken nach Paris, wo heute Abend die Paralympischen Spiele beginnen. Im Hintergrund hören Sie ab 18.40 Uhr die Chronik eines Wahlbetrugs in Venezuela. Das Grundgesetz beschreibt in Artikel 16a das Recht auf Asyl in Deutschland. Doch Auslegung und Umsetzung dieses Grundgesetzes führen immer wieder zur politischen Debatte. Es ist eng verknüpft mit migrationspolitischen Maßnahmen und Vorschlägen und Forderungen. Und darüber wird seit Jahren in Deutschland und auch auf Ebene der Europäischen Union gerungen. Nach dem möglicherweise islamistisch motivierten Anschlag in Solingen werden jetzt Konsequenzen diskutiert, die für manche politische Akteure auch die Migrationspolitik betreffen sollen. Forderungen kommen aus der Opposition und auch aus der Regierungskoalition. Nur eine klare oder gar eine gemeinsame Linie zwischen den verschiedenen Parteien, sowohl in Opposition als auch in der Regierungskoalition selbst, ist für viele nicht erkennbar. Es soll jetzt zumindest weitere Gespräche zwischen Vertretern der Bundesregierung, der Länder und der größten Oppositionspartei, der CDU, geben. Mehr dazu von Jörg Münchenberg.
In die Debatte über eine Verschärfung der Migrationspolitik nach dem Anschlag von Solingen kommt offenbar Bewegung. Bei einem Treffen mit dem britischen Premier Starmer kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt konkrete Gespräche auch mit der Opposition an.
Die Bundesregierung wird die nun nötigen Entscheidungen sehr zeitnah mit Vertretern der Länder und von CDU/CSU eingehend erörtern. Die Bundesinnenministerin wird deshalb sehr zügig jeweils einen Vertreter des Vorsitzes und Co-Vorsitzes der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen über diese Frage einladen.
CDU-Chef Friedrich Merz hatte gestern bei einem rund einstündigen Treffen mit dem Kanzler eine radikale Kehrtwende in der Migrationspolitik gefordert. Union und SPD könnten dies zusammen beschließen, so Merz. Ein Angebot, auf das sich der Kanzler offenkundig aber nicht einlassen will. Doch die Zielrichtung der anvisierten Gespräche, jetzt auch in großer Runde mit den Ländern, sei klar, betonte heute Scholz.
Das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung ist klar. Die irreguläre Migration nach Deutschland weiter zu verringern.
Im Gespräch ist dabei eine weitere Verschärfung des Waffenrechts, Maßnahmen gegen den gewaltbereiten Islamismus und die Erleichterung von Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan. Die FDP brachte unterdessen auch eine Streichung von Sozialleistungen für Ausreisepflichtige nach Europa ins Spiel. Der deutsche Sozialstaat habe weiterhin eine zu große Sogwirkung, sagte Finanzminister Christian Lindner in der ARD. Zugleich betonte Lindner aber auch:
Wir müssen bei allem eben Grundgesetz und europäisches Recht beachten. Das wird Herr Merz auch verstehen. Wir sind ein Rechtsstaat und hier kann man nicht einfach über geltendes Verfassungsrecht oder europäisches Recht hinwegtreten.
Merz hatte unter anderem vorgeschlagen, einen Einreisestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien zu verhängen und für Grenzschließungen den nationalen Notstand auszurufen, um dies gegenüber der EU-Kommission rechtfertigen zu können. Für konsequentere Abschiebungen sprechen sich mittlerweile aber auch die Grünen aus, so meinte heute Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Video in den sozialen Medien.
Menschen, die unseren Schutz missbraucht haben, müssen spätestens nach Verbüßung der Strafe abgeschoben werden. Wer unsere Gastfreundschaft oder das hohe Gut des Asylrechts missbraucht, hat null Anspruch, sich darauf noch zu berufen.
Zugleich sprach der Wirtschaftsminister auch von einem Umsetzungsproblem. Der mutmaßliche Attentäter von Solingen hätte eigentlich längst nach Bulgarien abgeschoben werden müssen, was allerdings nicht geschah. Hier müsse die Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden deutlich besser werden, forderte Habeck, um zugleich vor drastischen Maßnahmen in der Migrationspolitik zu warnen.
Man wäre blind oder naiv, wenn man nicht sehen würde, dass eine neue Welle von Populismus anrollt. Ein Populismus, der uns zu zerreißen droht. Wenn wir uns aber gegeneinander aufwiegeln lassen, schwächen wir uns selbst. Stattdessen sollten wir handeln aus eigener Stärke.
Ob dies nun mit der geplanten Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Opposition sowie den angekündigten Maßnahmen seitens der Ampelkoalition zur Migrationspolitik gelingt, bleibt abzuwarten.
Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und den danach folgenden Angriffen des israelischen Militärs auf den Gazastreifen, die immer noch andauern, liegt der Fokus der Berichterstattung oft auf den Kämpfen und den Bombardements in Gaza. Doch auch im von Israel besetzten Westjordanland hat das Militär des Landes seit dem 7. Oktober regelmäßig Einsätze ausgeführt. Berichten zufolge sind dabei immer wieder Menschen getötet und verletzt worden. Jetzt gibt es erneut eine israelische Militäraktion im Westjordanland. Es ist die wohl größte in dem Gebiet seit über 20 Jahren. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Schusswechsel in den frühen Morgenstunden in Jenin. Auch in Tulkarem gab es Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und bewaffneten palästinensischen Kämpfern. Im Jordantal wurden Palästinenser bei einem Luftangriff getötet. Die israelische Armee spricht vom größten Militäreinsatz im Westjordanland seit 22 Jahren. Bisher ist von 9 getöteten Palästinensern die Rede, von Verletzten und zahlreichen Festgenommenen. Die Operation konzentriert sich auf die Städte Tulkarem und Jenin. Dort sind Zufahrtswege blockiert und Krankenhäuser umstellt. Immer wieder sind Schüsse zu hören. Doron Kadosh, ein Militärexperte im israelischen Militärradio. Es ist eine sehr breit angelegte Operation. Es gibt Stimmen, die sagen, die Operation sei der größte Einsatz seit der Operation Schutzschild im Jahr 2002. Denn hier gibt es mehrere Einsätze in mehreren Flüchtlingscamps gleichzeitig. In Jenin, in Nur el-Shams, in Tulkarem und auch im Flüchtlingslager El-Faria im Jordantal. Der Einsatz dient israelischen Angaben zufolge der Terrorabwehr. Die Gefahr von Anschlägen habe sich seit dem 7. Oktober, dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen, noch einmal deutlich erhöht, sagt Adi Karmi, ein früherer Geheimdienstoffizier, dem israelischen Fernsehsender Channel 11. Seit dem Beginn des Gazakriegs sehen wir mehr Aktivität, Anschläge zu verüben. Die Armee und der Geheimdienst haben bisher über 1000 Anschläge verhindert. Die Iraner bringen Geld, Waffen und Sprengsätze in die Westbank. Truppen der Armee, die bereits in Jenin und Tulkarem im Einsatz waren, sind bereits auf diese Sprengsätze, die gegen sie eingesetzt wurden, gestoßen. Palästinensische Medien berichten, die Bevölkerung des Flüchtlingslagers Nur Shams sei aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Ihab al-Darmir, ein Reporter des Senders Voice of Palestine, berichtet von abgeriegelten Vierteln. In diesen Stunden hat die Besatzungsarmee das Nur Shams-Lager belagert. Sie haben Scharfschützen postiert und verhindert, dass Leute rein und rauskommen. Sie haben Häuser gestürmt und Leute festgenommen, zwei auch am Rand des Lagers. Und es werden bei dem Einsatz auch Krankenhäuser belagert. Doron Kadosh, der Militärexperte, über die Hintergründe. Zurzeit werden 4 Krankenhäuser belagert, 2 in Jenin und 2 in Tulkarem. Krankenwagen und Kranke können nur nach einer Kontrolle in die Krankenhäuser. Auch hier wurden Lehren gezogen, denn bei allen vorherigen Einsätzen sind die Terroristen gleich in die Krankenhäuser verschwunden. Israels Außenminister Katz schrieb auf der Plattform X, die Armee solle analog zum Krieg im Gazastreifen Evakuierungsanordnungen erlassen, um die Terrorinfrastruktur in Jenin und Tulkarem zu zerschlagen. Seit dem 7. Oktober, dem Beginn des Gazakriegs, habe es insgesamt 150 palästinensische Terroranschläge gegeben. Weitere 1000 seien verhindert worden, sagte ein Militärsprecher. Die Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Seit dem 7. Oktober ist die Lage auch im Westjordanland sehr angespannt. Seitdem sind dort 15 Israelis getötet worden. Dem stehen im gleichen Zeitraum nach UN-Angaben 628 getötete Palästinenser gegenüber. Palästinensische Quellen sprechen von mehr als 650. Sie wurden durch israelische Streitkräfte getötet, durch radikale Siedler oder starben bei eigenen Anschlägen.
In den vergangenen Wochen ist im Kontext des Konflikts im Nahen Osten ja auch immer wieder der Libanon verstärkt in den Fokus gerückt worden. Nach den anhaltenden Angriffen auf Israel von der Hisbollah-Miliz, die aus dem Libanon agiert, und israelischen Angriffen im Libanon haben Beobachtende vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Befürchtet worden ist unter anderem ein Einmarsch von israelischen Truppen in den Libanon. Und dort im Libanon ist seit über 40 Jahren die sogenannte UNIFIL-Truppe der Vereinten Nationen im Einsatz. Sie ist 1978 entsandt worden, nach einer Invasion israelischer Truppen in den Libanon. Die UN-Truppen sollten den Abzug israelischer Kräfte und die Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit überwachen. Heute hat der UN-Sicherheitsrat für eine Verlängerung der Mission gestimmt. Charlotte Voss.
Der UN-Sicherheitsrat hat der UNIFIL-Verlängerung einstimmig zugestimmt. Die Abstimmung erfolgte nur wenige Tage, nachdem die libanesische Hisbollah-Miliz und das israelische Militär sich eines der heftigsten Feuergefechte geliefert haben. Die Lage an der blauen Linie, einer Rückzugslinie zwischen Israel und dem Libanon, hat sich seit Beginn des Gaza-Krieges massiv verschlechtert und die Sorge vor einer Eskalation in der Ost ist groß. Vor diesem Hintergrund war es vielen im Sicherheitsrat wichtig, das Mandat von UNIFIL überhaupt verlängert zu bekommen. Und sie haben sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt. Mit der Resolution wird das Mandat der Blauhelm-Mission, an der aktuell auch 121 deutsche Soldaten beteiligt sind, um weitere 12 Monate verlängert. Der Rat unterstützt die uneingeschränkte Achtung der blauen Linie und die vollständige Einstellung von Feindseligkeiten. In den vergangenen Tagen war massiv am Text gefeilt worden. Besonders Frankreich, Federführer für den Libanon, war es wohl wichtig, wenig Anlass für Diskussionen zu schaffen. Nach dem Motto, lieber Bestehendes verlängern, als am Ende keinen Konsens zu erreichen. Mit seinem einfachen Textentwurf wollte es Themen, die in den Vorjahren schon mal strittig waren, wie etwa zur Bewegungsfreiheit von UNIFIL, vermeiden. Die USA als Schutzmacht Israels hätten lieber nur 6 Monate verlängert und auch die Hisbollah verurteilt. Sie konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Es gibt auch keinen Passus, dass der Rat das Mandat künftigen Ereignissen und Vereinbarungen anpassen möchte. Stattdessen soll der UN-General Sekretär sicherstellen, dass UNIFIL weiterhin bereit ist, seine Aktivitäten anzupassen.
Seit knapp 2 Monaten ist Keir Starmer Premierminister in Großbritannien. Seine Labour-Partei hat die zuvor jahrelang regierende Tory-Partei bei den Wahlen im Juli deutlich geschlagen. Viele Britinnen und Briten hoffen auf Veränderungen in ihrem Land durch den neuen Premier und seine Regierung. Verändert hat er sich unter dessen Vorgängern vor allem auch durch den Brexit die diplomatischen Beziehungen Großbritanniens zur EU und damit auch zu Deutschland. Heute war Keir Starmer zu seinem Antrittsbesuch in Berlin und dort hat er unter anderem angekündigt, dass sich die Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland verbessern sollen. Frank Capellan hat mehr dazu.
Mr. Prime Minister, welcome to Berlin.
Es sind zwei Sozialdemokraten, die sich glänzend verstehen. Der Wahlerfolg für Labour-Mann Keir Starmer ist für Olaf Scholz ein Lichtblick in einem Europa, in dem er es ansonsten immer häufiger mit rechten Populisten zu tun hat.
Olaf, thank you. It's fantastic to be here with you in Berlin.
Der britische Premier kommt wenige Wochen nach der Amtseinführung nach Berlin. Sein konservativer Vorgänger Sunak hatte 18 Monate für einen Antrittsbesuch gebraucht. Entsprechend herzlich wird Starmer von Scholz empfangen. Nochmals gratuliert der Kanzler zum Wahlsieg.
It is my pleasure to welcome you here in Berlin today. I would like to take the opportunity to congratulate you once again on becoming Prime Minister.
Die beiden haben sich viel vorgenommen. Scholz beklagt, dass nach Brexit und Pandemie auch die zwischenmenschlichen Kontakte massiv zurückgegangen sind. Studienaufenthalte oder Schüleraustausche sind komplizierter geworden, gar nicht zu reden von den Wirtschaftsbeziehungen. Bis Anfang kommenden Jahres soll ein Vertrag auf den Weg gebracht werden, um das Verhältnis beider Länder auf allen Ebenen zu verbessern.
Einen solchen Vertrag hat es zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich noch nicht gegeben.
Keir Starmer dämpft allerdings allzu große Erwartungen. Er wolle einen Neustart auch in den Beziehungen zur Europäischen Union. Das bedeute aber nicht, dass er den Brexit rückgängig machen oder in Zollunion und Binnenmarkt zurückkehren wolle.
But we do want a reset with Europe, a reset with the EU. But that does not mean reversing Brexit, or re-entering the single market or the customs union.
Herzstück der deutsch-britischen Kooperation dürfte die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sein. Beide Staaten bekräftigen, dass sie die Ukraine weiter unterstützen werden. Scholz tritt noch einmal dem Eindruck entgegen, dass Deutschland die Hilfe massiv zurückfahre. Vielmehr rechnet er, wie Starmer auch, damit, dass die Zinsmilliarden aus eingefrorenem russischen Vermögen sehr schnell zur Verfügung stehen werden.
Und in dem Sinne sind wir bei der Arbeit und glauben, dass wir bald
die technischen Voraussetzungen geklärt haben werden.
Auch im Bereich der Migrationspolitik wollen beide Länder enger zusammenarbeiten. Keir Starmer erlebt ähnliche Debatten wie Scholz, seit in Southport 3 Mädchen ermordet worden waren. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz bringt der Premier sein Mitgefühl zum Ausdruck. Ich weiß, was es bedeutet, ein solch schreckliches Attentat wie in Solingen erleben zu müssen.
Can I first express my sincere condolences for the shocking attack in Solingen?
Deutschland und Großbritannien wollen enger zusammenarbeiten, um Schlepperbanden das Handwerk zu legen und die Grenzen besser vor illegalen Einwanderern zu schützen. Die Idee, abgewiesene Flüchtlinge nach Ruanda zu schicken, die auch in der deutschen Opposition mit Interesse verfolgt worden war, hat Keir Starmer allerdings längst verworfen.
I have long said before the election that I thought the Rwanda scheme was a gimmick, which is why we stood it down immediately.
Ich habe lange vor den Wahlen schon gesagt, dass die Ruanda-Idee eine Farce ist. Und deshalb haben wir das sofort beendet.
Die Lebenserwartung liegt in Deutschland momentan knapp über dem EU-Durchschnitt. Gleichzeitig gibt der Staat, Berichten zufolge, hier so viel Geld pro Kopf für Gesundheitsvorsorge aus wie in keinem anderen EU-Land. Fachleute führen die trotzdem eher durchschnittliche Lebenserwartung unter anderem auf eine hohe Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Und gegen die will Gesundheitsminister Lauterbach etwas machen. Die Bundesregierung hat heute das von ihr sogenannte gesundes Herz-Gesetz auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem Maßnahmen zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Aber das Gesetzesvorhaben wird von mehreren Seiten mitunter stark kritisiert, zum Beispiel von Vertreterinnen der Krankenkassen. Mehr dazu von Volker Findhammer.
Der Titel dieses neuen Gesundheitsgesetzes wird viele beim ersten Hören an die zahlreichen Präventionsprogramme erinnern, die es in Deutschland bereits gibt. Doch das gesunde Herzgesetz soll deutlich weiterreichen. Und das wohl auch aus gutem Grund, wie Professor Stefan Baldus, der Direktor des Kölner Herzzentrums, erläuterte.
Deutschland ist auf Platz 29 der Lebenserwartung weltweit. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen mit 37% aller Todesursachen die mit Abstand häufigste Todesursache aus. Und in den letzten 2 Dekaden ist es vielen europäischen Ländern, zum Beispiel England, aber auch Spanien, Portugal gelungen, durch gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit, Sterblichkeit zu senken.
Und das teilweise in Größenordnung von bis zu 50%. Und diesem Defizit soll künftig systematisch begegnet werden, um die Herz-Kreislauf-bedingten Sterblichkeitsraten in Deutschland zu verringern, zumal es dort häufig genug auch Fehleinschätzungen in der öffentlichen Wahrnehmung gebe, betonte Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in 5 Jahren nach der Diagnose einer Herzschwäche noch leben, ist viel geringer, als wenn Sie eine Krebsdiagnose haben im Durchschnitt. Der Laie würde aber denken, also eine Herzschwäche, das ist eine Kleinigkeit, das hat man im Alter und so weiter. Das ist aber nicht so. Somit, dass wir also Herz-Kreislauf-Erkrankungen verharmlosen, das ist viel zu lange der Fall gewesen.
Die Reform zielt jetzt neben dem erneuten Appell für einen gesunden Lebenswandel auf ganz praktische Vorsorgemaßnahmen, um mögliche Risikofaktoren für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen früh erkennen und begegnen zu können. Da geht es etwa ganz gezielt um die Früherkennung von möglichen Fettstoffwechselerkrankungen, die auch bei gesunder Lebensweise mit Gewichtszunahme und frühen Herz-Kreislauf-Problemen einhergehen und die sich bislang nur medikamentös sinnvoll behandeln lassen.
Wir haben, je nachdem wie man rechnet, zwischen 5.000 und 10.000 Fälle pro Jahr, die geboren werden, die eine solche Fettstoffwechselstörung haben. Die Lebenserwartung dieser Menschen ist sehr stark eingeschränkt und bisher übersehen wir schlicht den größten Teil dieser Kinder mit Risikofaktoren.
Allein an dieser Stelle wollte Lauterbach schon im Gesetz eine bestimmte medikamentöse Behandlung vorschreiben, was von den Fachverbänden als ein zu weitgehender Eingriff zurückgewiesen wurde. Zuständig für konkrete Behandlungsempfehlungen in Deutschland ist der gemeinsame Bundesausschuss als zentrales Selbstverwaltungsgremium im Gesundheitswesen. Jetzt hat sich Lauterbach diesem Druck gebeugt, zumal das ein einmaliger Vorgang gewesen wäre, in einem Gesetz eine bestimmte Medikation vorzuschreiben.
Das ist mir ja immer lieber, wenn die Selbstverwaltung selbst etwas macht und wir müssen es nicht ins Gesetz schreiben. Und also das ist somit kein Entgegenkommen, sondern das ist ein gemeinsames Interesse.
Für Erwachsene sieht die Reform den künftigen Anspruch auf entsprechende Untersuchungen im Alter von 25, 40 und 50 Jahren vor, zu denen sie von ihren Krankenkassen eingeladen werden sollen. Auch in den Apotheken soll es niederschwellige Angebote geben. Und die medikamentöse Behandlung von Fettstoffwechselerkrankungen soll auch für Erwachsene verbessert werden, sodass die entsprechenden Medikamente auch früher verschrieben werden können. Denn da lag die Zahl der Verschreibungen bislang deutlich unter dem europäischen Durchschnitt.
Es war ein regelmäßig stattfindender Termin heute im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der Erntebericht für das Jahr 2024 ist vorgestellt worden. Und in dem wird laut dem Ministerium deutlich, dass die klimatischen Veränderungen die Landwirtschaft vor zunehmende Herausforderungen stellen. Denn viele Landwirtinnen und Landwirte fahren dieses Jahr eine schlechtere Ernte ein. Das haben auch Agrarverbände bekannt gegeben. Als Gründe dafür werden unter anderem extreme Witterungsbedingungen genannt, wie zum Beispiel viel Niederschlag im vergangenen Herbst, ein vergleichsweise warmer Frühling oder Hochwasser und Unwetter. Mehr zum Erntebericht von Dagmar Pepping.
Die Klimakrise habe die Landwirtschaft voll erreicht, betonte Minister Özdemir bei der Vorstellung des amtlichen Ernteberichtes. Regional abhängig seien ganze Ernten gefährdet, so der Grünpolitiker. Beim Getreide ernteten die Landwirte 34,5 Millionen Tonnen. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Auch beim Raps gingen die Erträge deutlich nach unten, um 14%. Ein Grund, große Niederschlagsmengen hatten bereits die Aussaat erschwert. Der nasse Herbst, ein rekordwarmer Frühling mit Spätfrösten, ein feuchter Sommer mit vielen Unwettern. Unter den vielen Wetterkapriolen hätten auch der Kartoffelanbau sowie der Obst- und Weinbau gelitten, teilte das Ministerium mit. Beispiel Äpfel. Nach einer Schätzung vom Juli dürfte die Erntemenge um ein Viertel geringer ausfallen als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Wir müssen jetzt in eine klimafeste Landwirtschaft investieren, fordert Özdemir. Die Bundesregierung unterstütze die Landwirte dabei mit einer Vielzahl an Maßnahmen, so der Grünpolitiker. Der Deutsche Bauernverband hatte in der vergangenen Woche seine Erntebilanz vorgelegt. Für die enttäuschenden Ergebnisse machte Verbandspräsident Rugwied neben dem Klimawandel auch eine, Zitat, in Teilen ideologische Politik der Bundesregierung verantwortlich, beispielsweise weil sie den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden einschränke.
Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom geben 8 von 10 Unternehmen in Deutschland an, von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen zu sein. Oft geht es dabei um digitale Angriffe. Insgesamt sollen die Vorfälle laut dem Bericht einen Schaden von über 260 Milliarden Euro bei den Unternehmen verursacht werden. Das ist ein neuer Höchstwert. Weitere Einzelheiten dazu hat Johannes Kuhn.
Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage sind für deutsche Unternehmen keine Randerscheinung. Diese Erkenntnis durchzieht auch den diesjährigen Wirtschaftsschutzbericht. Der repräsentativen Unternehmensbefragung im Auftrag des Branchenverbands Bitkom zufolge sagen inzwischen mehr als 80% der deutschen Firmen Opfer geworden zu sein. Opfer des Diebstahls von Daten oder von IT-Geräten, Opfer digitaler oder analoger Spionage oder gar Opfer von Sabotage.
Man kann wirklich ersehen daraus, mit welchen harten Bandagen eigentlich gespielt wird,
sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Auch die Schadenssumme sei um gut 30% auf inzwischen 267 Milliarden Euro gestiegen, so die Studie. Wobei solche Schätzungen nicht unumstritten sind. Sinan Seelen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, zählt die Ziele der digitalen Industriespionage auf.
Wir sehen einen Abfluss von Kundendaten, wir sehen einen Abfluss von Daten im Bereich Forschung und Entwicklung, im Bereich der Aufkäufe, der Partnerschaften von Unternehmen. Mitarbeiterdaten werden entnommen, aber auch Schwachstellen, die dann später für Sabotageoperationen genutzt werden können.
Die meisten Cyberangriffe kamen laut Umfrage zuletzt aus China, das damit Russland von Platz 1 verdrängt. Ein weiteres Fazit, die Angriffe auf die Wirtschaft seien zwar vorwiegend digital, sie nehmen aber auch analog zu. Digitale Sicherheit und physische Sicherheit dürften deshalb nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Insgesamt kristallisieren sich einige Branchen als besonders betroffen heraus, so Verfassungsschützer Seelen.
Rüstungsindustrie ist im Fokus staatlicher Akteure, das ist nicht weiter erstaunlich. Wir sehen eine Zunahme im Bereich Logistik. Wir sehen eine Zunahme in den Sektoren, in denen eine Aufholjagd in Anführungsstrichen anderer Staaten stattfindet. Da denke ich vor allem nach wie vor an Air and Space, da denke ich nach wie vor an Batterietechnologien, da denke ich nach wie vor an künstliche Intelligenz.
Seelen und Wintergerst fordern die deutschen Unternehmen entsprechend dazu auf, die Schutzmaßnahmen hochzufahren. Noch immer seien Daten und Server oft schlecht geschützt. Hinzu käme die Verwundbarkeit durch komplexe Lieferketten. Auch Cyberangriffe auf Systeme von Zulieferern und Dienstleistern könnten schwerwiegende Folgen haben, so Bitkom-Chef Wintergerst. der diese Erkenntnis mit der Forderung nach einer Stärkung des IT-Sicherheitsstandorts Deutschland verbindet. Letztlich müsse man auch bei Sicherheitssoftware die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern. Insgesamt sehen sich laut Befragung 2/3 der deutschen Unternehmen durch Cyberangriffe in ihrer Existenz bedroht.
Letzte Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz der angeschlagenen Meyer-Werft staatliche Unterstützung zugesagt. Jetzt gibt es konkrete Zahlen, in welcher Höhe sich das Land Niedersachsen und der Bund an der Werft in Papenburg beteiligen wollen. Bastian Brandau hat mehr dazu.
Einigkeit im Niedersächsischen Landtag. Alle 4 vertretenen Parteien wollen die Meyer-Werft retten. Seit Monaten verhandelt die rot-grüne Landesregierung mit der Werft und dem Bund über den Einstieg der öffentlichen Hand bei dem angeschlagenen Unternehmen. Die Krise dort gefährde mehr als 20.000 Arbeitsplätze, sagt Wirtschaftsminister Olaf Lies in einer Regierungserklärung am Vormittag. In so einer außergewöhnlichen Lage sei es geboten, dass der Staat eingreife, auch wenn die Summen in der Schifffahrtsbranche enorm seien.
Wir reden hier von rund 2,6 Milliarden Euro, die Bund und Land verbürgen sollen. Beihilferechtlich sind wir ohne zusätzlichen privaten Investor auf der richtigen Seite. Seit letztem Wochenende liegt der finale Entwurf für den von uns beauftragten sogenannten Private Investor Test vor. Im Ergebnis würden wir als Bund und Land mit einer Beteiligung von 400 Millionen Euro und einem Erwerb von rund 80% der Gesellschaftsanteile die europäischen Bedingungen für den Einstieg in die Meyer-Werft erfüllen.
Lies bestätigt damit erstmals Zahlen, die seit Tagen kursieren. Aber es werde weiter verhandelt. Zweifel am Einstieg hegt der Koalitionspartner der SPD im Bund, die FDP. Die CDU in Niedersachsen war von Beginn an in die Pläne der Landesregierung zum Einstieg bei der Meyer-Werft eingeweiht. Man stehe weiter hinter der Rettung der Werft, versichert der Fraktionsvorsitzende der CDU im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner.
Aber persönlich hoffe und glaube ich auch, dass der Bundeskanzler sich an sein Wort halten wird. Ansonsten bräuchten sich Sozialdemokraten nach dem Hochamt auf der Betriebsversammlung im Emsland und in Ostfriesland nicht mehr blicken lassen. Und selbst wenn die Ampel es doch nicht schafft, Herr Minister Lies, Sie haben es gesagt, wir stimmen im Haushaltsausschuss auf Bundesebene zu. Und damit ist auf jeden Fall die Mehrheit gesichert.
Die mit der SPD regierenden Bündnisgrünen signalisieren heute im Landtag ebenfalls Unterstützung. Auch wenn Kreuzfahrten klimaschädlich seien und die Auswirkungen des Schiffsbaus auf die Natur an der Ems gravierend, die Insolvenz des größten Players vor Ort helfe niemandem weiter, so die Fraktionsvorsitzende Anne Kura. Auch aus der AfD gibt es Zustimmung. Mit einer anderen Wirtschafts- und Energiepolitik aber hätte aus Sicht der AfD eine Schieflage der Werft verhindert werden können. Die Meyer-Werft muss bis zum 15. September einen Rettungsplan präsentieren, bevor Zahlungsausfälle drohen.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris. Sie haben bei vielen Begeisterung ausgelöst, aber es war ja sozusagen nur der erste Teil. Heute Abend startet der zweite, die Paralympischen Sommerspiele. Und auch die werden wohl bei vielen für Begeisterung sorgen. Philipp Weißkirch gibt einen kleinen Vorgeschmack.
Da ist das Lachen von Matt Stutzman, ein amerikanischer Bogenschütze ohne Arme. Alles muss raus aus seinem schmächtigen Körper, die Vorfreude, das Kribbeln. Denn wie traurig war das alles vor 3 Jahren? Keine Begegnungen, leere Ränge, bedrückende Stille wegen Corona bei den Paralympics in Tokio. Aber jetzt ist das Leben zurück.
I am blown away by how Paris has kind of open their arms and welcome.
Ich bin überwältigt davon, wie Paris die Athletinnen und Athleten umarmt und willkommen heißt. Das letzte Mal, dass wir Fans und Publikum bei den Paralympics hatten, war 2016. Und jetzt ist die ganze Welt hier, um diesen besonderen Moment zu feiern.
Matt
Stutzman ist einer von knapp 4.500. So viele Athletinnen und Athleten sind in Paris insgesamt dabei. Darunter rund 140 aus Deutschland. Und mittendrin auch Mareike Miller aus dem Team der Rollstuhl-Basketballerinnen. Und Miller will den Sport genießen und auch das Flair.
Es sind sehr, sehr schöne Wettkampfstätten, die man ja auch bei den Olympischen Spielen gesehen hat, mit wirklich ja, traumhaften Blicken auf die Sehenswürdigkeiten im Hintergrund. Da wird es auch bei uns das ein oder andere geben oder eben jetzt ja auch mit der Eröffnungsfeier ein Highlight mitten in der Stadt.
Die steigt heute Abend auf dem Place de la Concorde. Mareike Miller trug bei der Eröffnungsfeier zuletzt in Tokio die deutsche Fahne. Das macht diesmal Triathlet Martin Schulz gemeinsam mit Kanutin Idina Müller.
Das sind jetzt meine 5. Paralympischen Spiele und ich
ich habe 2 silberne und 2 goldene mit nach Hause gebracht. Und dann denkt man ja, mehr geht eigentlich nicht, aber geht doch eben noch mehr. Das ist jetzt echt so ein Wahnsinns-i-Tüpfelchen nochmal, Fahnenträgerin.
Edina Müller gehört zu den deutschen Medaillenhoffnungen. Eine klare Vorgabe des Deutschen Behindertensportverbands gibt es für Paris nicht. Nur den Wunsch von Präsident Friedhelm Julius Beucher, bitte in die Top 10. Das war ja in Tokio nicht gelungen, denn die Konkurrenz hat aufgeholt.
Wir treten hier an gegen 182 Nationen. Alle wollen gewinnen. Ich sehe die Bilanz, was unsere Athletinnen und Athleten in Vorbereitung auf diese Paralympics gebracht haben. Da bin ich ziemlich beruhigt. Aber entscheidend ist auf dem Platz.
Beziehungsweise auf dem Feld oder auch im Wasser. Und apropos, die Seine macht Sorgen, wie schon bei Olympia. Denn die Strömung ist womöglich zu stark für einen Paratriathlon. Zur Not gibt's eben nur einen Duathlon. So oder so, das Interesse an den Wettbewerben ist groß. Paris rechnet mit 2,5 Millionen Besuchern. Zur Freude von Matt Stutzman, dem Bogenschützen ohne Arme.
Und das waren sie, die Informationen am Abend für heute Abend. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weiterhören. Haben Sie noch einen guten Abend.